Vielen Dank, Frau Heiler, für die sehr freundliche Einführung, sehr wohlwollend wertschätzende Einführung, wie auch schon insgesamt die Einladung, hier sein zu dürfen, finde ich von also so einer positiven Energie ausging auch. Insofern mache ich das auch ganz gerne. Habe sogar extra einen blauen Hintergrund gewählt für Blue Square. Also farblich passend auch. Und also habe mir wirklich richtig Mühe gegeben, das auch optisch ansprechend zu machen. Vorher hat mich vorgewarnt, Laienpublikum. Und das ist natürlich klar, das ist hier kein Vortrag, den ich sonst eben an einem Kongress halten würde. Es sind trotzdem Fachbegriffe, es sind trotzdem auch fachliche Dinge da, aber keine Sorge, bitte keine sozusagen nicht rausrennen aus dem Raum. Ich werde alles erklären, alles erläutern, so dass ich denke, dass es klar werden müsste. Und ich würde aber gerne auch aufgrund des Podcasts einfach den Vortrag am Stück durchhalten ihn und haben wir danach dann auch Zeit für Fragen. Also wenn Sie irgendwelche Zwischenfragen haben, kurz einen Hitz machen und dann sich aufheben bis zu dem Moment, wo ich dann für die Fragen bereit bin. Nach einer kurzen Einleitung, was es eigentlich mit dem Thema Traumafolgestörung auf sich hat, möchte ich Ihnen die Problemstellung, von der meine Forschung ausgeht, erläutern und dann auch ein paar eben Lösungsansätze darstellen, was wir da eigentlich machen, den lieben langen Tag, eben so die Idee ist, innovative Therapien zu entwickeln. Zunächst zur Einleitung, vielleicht weil es eben auch hier nicht ganz klar ist, was ist eigentlich hier Trauma, was ist Traumafolgestörung? Weil das ist ja das Krankheitsbild, wo unsere Forschung drum kreist und das sind auch Patienten, die wir sehr viel behandeln bei uns in der Klinik. Trauma zunächst einmal, am besten fängt man an mit der Idee eines traumatischen Ereignisses. Das heißt, irgendetwas Schlimmes ist passiert, ein Unfall oder eine Verletzung etc. Etwas Schlimmes ist passiert, und aber von Psychotrauma spricht man eigentlich erst, wenn man eine Narbe hat danach, also als Folge. Und Sie haben hier so eine Waage, eine Balance aufgemalt, nämlich die Idee ist die, ich habe einerseits das traumatische Ereignis und auf der anderen meine eigenen Fähigkeiten, mit schlimmen Dingen umzugehen. Meine Stärke, mein Umfeld, meine Freunde etc. Und nur wenn es diese Belastungsgrenzen übersteigt und eben auch nicht gut verarbeitet werden kann, dann spricht man von einem Psychotrauma. Ja? Also nicht irgendwie, jeder Unfall ist ein Trauma, sondern einfach nur, wenn es danach auch zu Folgestörungen führt, die eben, weil das traumatische Ereignis meine Fähigkeiten überstiegen hat. Das ist ganz wichtig, dass nochmal gerade in der Zeit, wo der Begriff Trauma ein bisschen inflationär gebraucht wird von einigen Menschen, zu wissen, dass es eigentlich eine ziemlich gut definierte Krankheitsbild ist. Und apropos Krankheitsbild, was eigentlich sind die zentralen Symptome? Das ist relativ einfach, sich auch vorzustellen. Wir haben etwas, das nennt sich auf schlau Intrusion. Das sind die ganzen inneren Bilder, Erinnerungen, die sich aufdrängen, Intrudere eindringen. Ja, das sind Dinge, die man nicht haben will. Wenn man plötzlich hat man im Extremfall vielleicht den Begriff Flashback, kennen Sie. Man hat plötzlich ein Bild vom Unfall, das Quietschen, Reifen etc. Es kommt ungefragt wieder rein als inneres Bild. Und das sind Dinge, die natürlich sehr quälend sind. Und das ist auch übrigens der Hauptfokus unserer Forschung, dass wir daran arbeiten. Wir haben weiterhin eine Übererregung. Können Sie sich vorstellen, die Menschen sind einfach sehr angespannt, stehen unter Strom, sind nervös, können sich schlecht konzentrieren, sind schreckhaft. Viele Patienten berichten zum Beispiel, dass sie seit dem Unfall nicht mal mehr Zeitungen lesen können, weil sie einfach so abgelenkt, so angespannt sind zum Beispiel. Und das Dritte nennt man dann Vermeidungsverhalten. Das ist klar, dass alle Dinge, die irgendwie an dieses Ereignis erinnern, Orte, Personen, Gerüche etc., erstmal vermieden werden. Man macht erstmal einen großen Bogen drum. Und das ist natürlich, wenn von mir ist, im Fall eines Autounfalls im Ruhrgebiet katastrophal, weil Ruhrgebiet ohne Auto geht gar nicht, ne? Sagen wir mal so, wenn man irgendwie hier von A40 entlang fahren möchte. Also wir sagen, das kann das Leben ganz schön einschränken, bis hin zum sozialen Rückzug, wenn Patienten zum Teil, die gar nicht mehr aus dem Haus gehen. Also diese Vermeidung kann extreme Ausmaße annehmen. Also innere Bilder, Übererregung und Vermeidungsverhalten. Das sind die drei Hauptsymptome. Zu beachten ist aber auch, dass es sogenannte sekundäre Symptome gibt. Und das sind Dinge, die nicht mehr unbedingt man mit Traumafolgestörungen in Verbindung bringt. Zum Beispiel, dass die Menschen anfangen, mehr zu trinken oder gar Drogen zu nehmen oder Schlaftabletten zu nehmen. Das fängt an harmlos mit dem Glas Rotwein abends, um mich ein bisschen zu beruhigen von der Aufregung. Und nachher wird dann aus dem Glas auch eine Flasche und mehr Flaschen. Das heißt, dass einfach das, was ursprünglich so als Form der Selbstmedikation gewählt wird, schnell auch katastrophale Ausmaße annehmen kann, die wiederum per se eine eigene Krankheit sind. Ja, da kommt man also unter Umständen als Trauma begann es und als Alkoholismus hat es geendet. Da haben wir schon schlimme Fälle auch erlebt. Dann gibt es Menschen, die haben zum Beispiel unerklärliche Schmerzen, kein Arzt findet was und dann kommt dann nach langer Anamnese raus, ist in der Kindheit ist dies und das passiert. Also oft auch gerade sehr viel körperliche Beschwerden, körperliche Schmerzen. Und natürlich gibt es auch Menschen, die dann hier sich selbst wehtun, um sich selbst zu spüren, bis hin zur der Idee, dass sie dann sagen, ich möchte lieber das Leben beenden. Also wir sagen, es kann eigentlich so ein traumatisches Ereignis mit einer Traumafolgestörung kann zu fast allen psychopathologischen Symptomen führen, auch Depressionen etc. Das ist einfach was relativ Unspezifisches, was sich auch sehr bunt zeigen kann. So, das heißt hier Brain Café, das heißt, ich muss ein Gehirn zeigen also, mindestens. Ich habe zwei Gehirne im Gepäck, also insofern ist das Gehirn Nummer 1. Und dieses Gehirn ist so durchleuchtend gemalt, das heißt, diese blaue und die gelbe Struktur, die Sie sehen, die liegt tief innen im Hirn. Ja? Also die würden Sie sonst von außen gar nicht sehen. Tief innen, versteckt im Gehirn, liegen zwei Strukturen, auf beiden Seiten gleich, das Hirn ist ja symmetrisch aufgebaut, nämlich der Hippocampus und die Amygdala. Hippocampus ist sozusagen der Bereich, der Gedächtnis macht. Wenn ich Ihnen was erzähle und Sie merken sich das, ist der Hippocampus aktiv. Wenn ich Sie frage von mir aus, was haben Sie gestern gegessen, wird auch Ihr Hippocampus helfen, das wieder heraufzurufen. Ne? Also eine Art Gedächtnisschaltzentrale. Und die Amygdala gibt es auf beiden Seiten. Mandelkern auf Deutsch ist ein kleines, feines, fieses Gehirnzentrum, das für Emotionen, leider auch für negative Emotionen zuständig ist. Und was passiert, wenn ich etwas Schlimmes erlebe, ein Unfall zum Beispiel, dann ist aufgrund verschiedener Faktoren, das ist jetzt detailliert, ist es so, dass dummerweise der Hippocampus eher gebremst wird und die Amygdala andersrum trotzdem aktiv ist. Und das können Sie sich überlegen. Es passiert was Schlimmes und mein Gedächtniszentrum ist runtergefahren und mein Gefühlszentrum ist hochgefahren. Können Sie sich vorstellen, im Endeffekt, was bleibt hängen von dem Ereignis? Nicht der Gedanke, ich habe es überlebt, es ging nochmal gut oder sonst was, sondern eben die Todesangst, die bleibt hängen. Ja? Das heißt, das Gefühlvolle, das Schlimme, das Heftige, das eben schwer kontrollierbare, das bleibt übrig, weil die Amygdala eben fröhlich vor sich hinfeuert, während die Hippocampus eher pufft und deswegen dann diese ganzen klugen Gedanken, die das relativieren könnten, runtergefahren sind. Das ist so eine Gehirn, stark vereinfacht, eine Gehirngrundlage, warum oft das so hartnäckig ist. Und warum eben sowas wie, jetzt vergiss es doch, komm, war doch nur ein Unfall, ist doch alles gut, komm, hör doch auf. Ja, ich kann nicht, ich habe das Gefühl einfach. Das ist einfach, weil Amygdala uns da ein bisschen im Griff hat. Soviel zu den Grundlagen. Jetzt die Problemstellung, mit der eigentlich die Forschung, die ich jetzt hier auch im Bochum mache, schwerpunktmäßig begonnen hat. Dazu werfen wir mal einen Blick auf die Welt. Das ist auch gerade in Davos das Thema. Wir haben hier die Welt mit den 6 Milliarden Menschen circa. Und was zunächst einmal zu sagen ist, ist, dass von allen Menschen auf der Welt, von allen 6 Milliarden Menschen auf der Welt, dass da zunächst einmal etwa die Hälfte im Laufe ihres Lebens etwas erleben wird, was man als traumatisches Ereignis definiert. Also jeder Zweite, ja, so hier, ich weiß, linke Hälfte von mir aus, jeder Zweite wird irgendwann mal etwas erleben, was man ein traumatisches Ereignis definiert, ja. Krankheit, sonst was, Unfall etc. Das ist ganz schön viel. Dann, wenn das wirklich alles so heftige Folgen hätte, dann wäre die Hälfte der Weltbevölkerung wäre nicht so gut dran. Dahingegen haben aber eigentlich nur 10% eine Traumafolgestörung. Also nur der weitaus kleinere Teil dieser Menschen, die Schlimmes erleben, haben auch wirklich dann eine, sagen wir so, behandlungsbedürftige, diagnostizierbare Traumafolgestörung. Das heißt, die meisten Menschen stecken ziemlich viel schlimme Sachen ganz gut weg eigentlich. Global sowieso, aber auch hier in Deutschland. Ja? Also Unfälle etc., schlimme Dinge oder schlimme Kindheitserlebnisse, Kriegserlebnisse noch, die ältere Generation, das stecken die eigentlich ganz gut weg. Nur wenige bekommen eine Traumafolgestörung. Das Problem ist aber, dass selbst von diesen wenigen 90% keine Therapie bekommen. Also nur jeder Zehnte global, der eine Traumafolgestörung hat, also offiziell, ich rede von der kleinen Menge hier, nur jeder Zehnte von denen bekommt wirklich eine Therapie. Und die Therapie der Traumafolgestörung, wie wir sie hier in Bochum machen zum Beispiel, die ist auch gut, die klappt, die funktioniert, die ist erfolgreich, alles wunderbar. Aber nur 10% bekommen sie halt. Das ist so ein Grundproblem, nämlich das erste Problem, was sich mir stellt, ist die der Reichweite. Wie können wir etwas entwickeln, um diesen Menschen zu helfen, das aber eben nicht nur einem Zehntel hilft, sondern eben mehr Menschen erreichen kann? Reichweite finde ich ein großes Thema. Das zweite ist, selbst die glücklichen 10%, die in die Hand einer Therapeutin kommen oder eines Therapeuten, man muss sagen, etwa 50-50 die Wahrscheinlichkeit, dass die Therapie erfolgreich ist. Also nur etwa die Hälfte von denen wird danach auch wirklich gesund, also hinreichend gesund. Das heißt, das Problem ist durchaus auch eins der Effizienz. Ja, stellen Sie mal vor, Ihr Auto würde nur bei jedem zweiten Versuch anspringen. Nee, oder? Geht nicht, ne? Zurückgeben, oder würde ich sagen. Ne? So. Also, das heißt, wir müssen auch uns überlegen, wie können wir die Therapie mehr Menschen zur Verfügung stellen, Reichweite, und wie können wir die Therapie, die wir haben, so verbessern, so spezifizieren, dass sie einfach mehr Menschen hilft als nur der Hälfte der Menschen. Ja? Und diese beiden Fragestellungen, die ungenügende Reichweite und Verfügbarkeit und dass wir einfach nicht genug wissen, wie das überhaupt funktioniert und deswegen auch nicht so toll wirklich spezifisch therapieren können, ist der Ansatz der von verschiedenen natürlich Forschungsgruppen, aber auch eben unserer Bochumer Gruppe. Und jetzt möchte ich über die Punkte, die hier drunten stehen, ein kleines bisschen was sagen. Keine Angst, ich werde alles erklären. Der erste Punkt, das Stichwort Digitalisierung. Digitalisierung hört man ja oft in den Medien als, oh Gott, ganz schlimm, die Jugend etc., Datteln, Zocken und sowas hier, digital macht doof etc. So. Digitalisierung ist komplex und kann auch gut sein, nämlich insofern, als dass, wenn ich Therapien, die bis jetzt einen Menschen gebraucht haben, um zu funktionieren, irgendwie digitalisieren kann, heißt der Computer, das Smartphone, das Tablet kann die Therapie machen, bin ich automatisch in anderen Stückzahlen. Den Therapeuten können sich nicht einfach so vermehren. Ja? Gibt es eine begrenzte Anzahl. Und sowieso die meisten in Europa und in den USA. Wir haben also in Ländern, wo viel Schlimmes passiert, ja fast keine Therapeuten. Das heißt, über die Digitalisierung kann ich es schaffen, dass mehr Menschen die Therapie bekommen. Zum Beispiel auch gerade Flüchtlinge, die, sag mal so, fast nichts haben, aber ein Smartphone haben sie. Das ist einfach sehr weit verbreitet, die Technologie. Das heißt, wenn wir irgendwas ins Smartphone bekommen oder ins sonst was mobile Gerät, können wir schon mal mehr Menschen erreichen. Ganz unspezifisch, Digitalisierung. Der zweite Punkt ist hier, es hört sich super gut an, die sogenannte translationale Medizin oder Übersetzungsmedizin, weil es ein bisschen albern klingt. Und die Idee ist, der SFB hier in Bochum von Frau Manhan-Vaughan zum Beispiel ist ja ein neurowissenschaftlicher SFB. Ja? Das sind auch die Gruppe von Manhan-Vaughan zum Beispiel hat keine Patienten. Ja? Die machen Grundlagenforschung. Hightech-Forschung, super Sachen, aber einfach Grundlagenforschung. So. Und die Idee ist eben, die klugen Gedanken, die diese Forscher haben, die Ideen, die sie haben, die Dinge, die sie erkennen, die umzusetzen translational in die Klinik. Ja? Also nicht einfach nur rumzuwurschen, irgendwas zu probieren, sondern zu gucken, hey, was sagen eigentlich die Brain-Typen? Was sagen die eigentlich? Was wissen die über das Gehirn? Können wir das verwenden für uns praktische Kliniker? Das ist sozusagen die Idee. Und das andere, der Begriff der Präzisionsmedizin ist, finde ich auch ganz interessant, dass man nicht den Anspruch hat, da hat jemand eine komplexe Traumafolgestörung mit allen möglichen Symptomen und wir wollen irgendwas finden, damit der komplett gesund wird, damit der geheilt wird. Heilung ist ein ziemliches utopisches Ding, muss man einfach sagen, bei psychischen Störungen. Sprechen wir viel lieber von der Symptomreduktion. Dieser Mensch hat alles mögliche Symptome, aber er hat vor allem auch immer wieder diese Flashbacks, die ihn quälen. Ich möchte was machen, damit die Flashbacks weniger werden oder vielleicht sogar ganz weggehen. Der Rest, schauen wir mal. Aber erst einmal, ich will ganz gezielt ein Symptom, nämlich die Flashbacks, die reduzieren. Und mit dieser Idee, Digitalisierung macht breiter, ich nehme das Wissen der Hirnwissenschaften für die Klinik und ich beschränke mich bewusst, aber dafür fokussiert auf ein Symptom, das ich richtig gut angehe. Das sind so die Leitmotive, die wir haben bei unserer Forschung. Ganz konkret gibt es drei, und das ist auch dann der Rest des Vortrags, gibt es drei sogenannte innovative Therapien, die ich Ihnen kurz vorstellen möchte. Auch das wird alles nur erklärt. Die Kontrolle proaktive Interferenz, die Cognitive Bias Modification und dann, das ist das Hauptsteckenpferd bei uns, auch der größte Teil, die visuospatiale Intervention. Hört sich alles an wie Mambo Jumbo, wird alles erklärt noch. Zunächst einmal die Kontrolle proaktive Interferenz. Wir haben ein Phänomen, das nennt sich proaktive Interferenz. Das bedeutet Folgendes. Sie haben zum Beispiel einen Autounfall erlebt, wo Sie irgendwie mit der Feuerwehr rausgeschnitten werden mussten. Ganz schlimm. So. Dann sehen Sie ein Feuerwehrauto, das völlig harmlos einfach also vorbeifährt hier in der Stadt zum Beispiel und bekommen sofort ein Flashback von dem Unfallereignis. Ja? Dieses Feuerwehrauto, das eigentlich harmlos wäre, triggert in Ihnen eine Kaskade von Gedanken und eben von inneren Bildern von dem Autounfall, von damals. So. Das Problem ist, dass das ist deswegen so, weil Ihr Gehirn es nicht schafft, in dem Moment irrelevante Informationen, denn es ist ein Feuerwehrauto, das einfach vorbeifährt, das ist ja völlig für mich irrelevant, diese Information auszublenden. Sie schaffen es nicht, diese irrelevante Information auszublenden. Das ist eine Kopffähigkeit, eine Kopfsache sozusagen, die Menschen oft nicht so gut schaffen. Deswegen werden die so oft auch so schnell angestachelt sozusagen. Was wir gemacht haben, ist, dass wir ein Training entwickelt haben, auch mit Kollegen hier von Ruhr-Uni Bochum, Professor Margraf, ist vielleicht bekannt, ist um die Ecke in der Massenbergstraße, seine Klinik, und Marcella Baut, die ist hier Postdoc bei ihm. Und wir haben ein Training gemacht, wo die Leute einfach lernen, irrelevante Informationen runterzufahren. Gar nicht traumabezogen, einfach nur allgemein, die lernen einfach Informationen, die nicht wichtig sind, einfach runterzufahren, ganz unspezifisch. Und die Idee ist, dass sie dann danach weniger, wenn sie es besser können, danach auch weniger spontan die Gedanken haben. Problem ist, ich muss der Ehrlichkeit halber sagen, das funktioniert manchmal und manchmal nicht. Und wir, auch dieser Artikel, den Sie unten hier sehen, wir haben herausgefunden, dass der Effekt nicht so toll ist. Das heißt, wir sind da auch eher von der skeptischen Seite, ob das wirklich so einfach funktioniert. Aber so als Idee finde ich es mal schon mal interessant. Das nächste, sogenannte Cognitive Bias Modification. Das klappt schon besser, kann ich versprechen. Die Cognitive Bias Modification, was heißt das? Die Idee dahinter ist, sogenannte Cognitive Bias Appraisals, auf Deutsch so eine Art von Beurteilungsstereotypien. Wir haben alle, also ich auch, haben alle automatisch eine gewisse Bereitschaft, Dinge zu sehen, Dinge zu interpretieren. Ja? Also ich sage mal so, wenn ich wahrscheinlich das Stichwort sage, hier im Ruhrgebiet, Bayern München, kommt wahrscheinlich eher Öl, ne? Vermute ich mal. Ja, so. In Bayern, BVB, Öl. Ne? Also es gibt eine gewisse absehbare Automatismus, so finde ich gut, finde ich nicht gut. Ja, das ist ziemlich automatisch irgendwie. Da muss ich nur drüber nachdenken, dann nicht drüber nachdenken groß. Und das gibt es auch zum Beispiel bei Menschen, die etwas Schlimmes erlebt haben. Und das ist hier weniger der Autounfall, als mehr von mir aus der Missbrauch im Kindesalter, die dann einfach aufwachsen mit dem Gedanken, ich bin nichts wert. Ja? Und wenn jemand sie lobt zum Beispiel, dann denken sie, der lügt bestimmt. Kann nicht sein. Ich bin nicht lobenswert. Ich bin einfach schlecht. Ja? Also eine automatische kognitive Verzerrung, sich zum Beispiel schlecht zu machen. Und die Idee ist, dass man diese Appraisal, diese automatische Einschätzungen positiviert, positiver macht, also sozusagen den mehr, die dreht eben zum Beispiel, ich bin sehr wohl was wert, ja, ich bin stark, ich kann mich wehren, ich bin erwachsen, ich bin kein Kind mehr, ja, zum Beispiel, ja, oder eben von mir aus, ach, Bayern, BVB, ach, alles nur Fußball, ja, sowas zum Beispiel, auch gewissermaßen eine Art von Relativierung. Und das ist schlicht und einfach das, was Psychotherapeutinnen machen. Dass die Psychotherapeutinnen mit dem Patienten zum Beispiel einfach diskutieren und sprechen und so, wer sagt ihnen, dass sie wenig wert sind, etc. Und damit wird das Ganze auch in die positive Richtung bewegt. Das klappt, ist aber sehr aufwendig. Sie müssen ja mehrere Sitzungen Psychotherapie machen. Das kostet Geld, das kostet Zeit, das kostet vor allem jemand, der da ist. Und was wir gemacht haben, ist ein Computertraining, mit dem wir versucht haben, diese Form der Positivierung der automatischen Einschätzungen automatisch zu machen, per Computerprogramm, mit einer Art Trick. Und zwar haben wir dieses Training, CBM-Training, verschiedene Sitzungen. Und ich gebe Ihnen mal ein Beispiel. Die Aufgabe hier, seit dem Ereignis reagiere ich manchmal ängstlicher als sonst. Diese Reaktion ist ver... Was fehlt? Ein S. So. Die Aufgabe ist nur, Sie müssen einfach nur auf dem Keyboard, müssen Sie einfach nur S drücken. Sie müssen immer nur einen Buchstaben vervollständigen. Ja? Und im nächsten Satz hier, ich glaube, anderen Menschen zu vertrauen, wird für mich irgendwann möglich sein. Sie müssen aber nur G drücken. Das ist ein Pipifax-Programm. Das ist ganz oft, müssen Sie einfach nur Buchstaben suchen. Die Leute denken, es geht darum, Buchstaben zu suchen. Der Gag ist der. Automatisch, en passant sozusagen, auf Neudeutsch, lesen Sie Sätze, die genau das sind, was Sie nicht glauben. Denn Sie glauben mir eher, dass Sie eben, dass es nicht verständlich ist oder dass sie sagen, dass es wird nie möglich sein. Dass sie, über das Training werden sie beiläufig mit Sätzen, die ihrer inneren Überzeugung entgegenstehen, konfrontiert. Und der Gag, also das zum ersten Mal habe ich gedacht, das ist doch Quatsch, das ist Kindergartenquatsch, was soll denn das, kann nicht funktionieren. Der Gag ist der, es klappt wirklich. Wir haben es tatsächlich, das Projekt abgeschlossen. Ich kann es schon verraten. Es ist tatsächlich so, dass die Menschen, wenn die das gemacht haben, wir reden jetzt hier von hunderten Durchläufen, ja, wenn die das gemacht haben, tatsächlich anfangen nachzudenken, zu überlegen, na, vielleicht doch und so ein bisschen positiv etc. und vor allem weniger Symptome haben. Also denen geht es mit so einem Pipifax-Training, denen geht es wirklich besser. Und das ist etwas, was man ja auf jedem super einfachen Smartphone machen kann. Das ist ja quasi super einfach. Also da sind wir gerade sehr hoffnungsvoll, dass wir in der Richtung noch irgendwie hier weiter über weitere Studien das sozusagen nochmal zeigen können. Ja? Das ist ja sozusagen diese Cognitive Bias Modification. Der letzte Punkt und auch der größte Punkt, die sogenannten visuospatialen Interventionen. Visuospatial ist einfach nur räumlich, bildlich. Man arbeitet über räumlich-bildliche Methoden. Und jetzt kommt Gehirn Nummer 2. Ein Gehirn von der Seite, von links gesehen. Farblich hinterlegt sind die verschiedenen Lappen des Gehirns. Das kann man schon mal zeigen hier. Das ist, glaube ich, in Ordnung. Wir haben hier den Stirnlappen, den Scheitellappen, Schläfenlappen und den Hinterhauptlappen. Ja? Und diese, und da hier ist Kleinhirn und hier ist Rückenmark nach unten. Und dieses Gehirn hat unter anderem als Funktion das Arbeitsgedächtnis. Das kennen Sie von sich, wenn ich Ihnen kurz eine Telefonnummer zurufe. Sie müssen diese kurz merken, um dann her anzurufen zum Beispiel. Also in Zeiten, bevor es Handys gab. Ja, so. Und das Arbeitsgedächtnis hat mehrere Teile. Und ein Teil davon, der ist der sogenannte visuospatiale Notizblock. Und das ist ein räumlich bildlicher Notizblock, eine Gegend, die ist hier ungefähr. Und in dieser Gegend, so hinten, links oben hinten, in dieser Gegend findet die Verarbeitung von räumlich bildlicher Information statt. Dieses Gehirngebiet brauchen Sie, wenn Sie zum Beispiel einen Flashback haben. Wenn Sie also von einem Unfall einen Flashback haben, eine Intrusion haben, dann ist dieser Teil aktiv. Das ist natürlich doof. Aber der Teil, der hier was, in dem Fall was Schlechtes macht, ist aber genauso aktiv bei etwas total Wichtigem, nämlich der Orientierung im Raum. Ja? Ich habe vorhin gefragt den Kollegen, wo ist die Toilette? Und habe die Information gehört, raus und rechts und nochmal geradeaus. Und in meinem Kopf ist in dem Moment ein Bild von Blue Square entstanden, wo ich weiß, wo muss ich auf die Toilette gehen. Und das ist, in dem Moment war das Gebiet einfach aktiv, um mich zu orientieren. Wenn das Ding nicht klappen würde, würden wir im Prinzip dauernd irgendwo rumtorkeln. Also das heißt, wir brauchen das Ding. Aber eben, es macht auch Flashbacks. Der Gag ist der, dass die Arbeit im Raum und Flashback sich gegenseitig ausschließen. Und zwar insofern, als dass unser Gehirn und spezielles Arbeitsgedächtnis etwas ist mit einer begrenzten Kapazität. Man spricht auch von Flaschenhals. Da wird es ganz dünn. Und alle wollen durchstehen, vor, Sie alle würden zum gleichen Moment hierher kommen. Dann wäre Frau Heiler vor dem Stress, weil ja quasi alle wollen da rein. Also quasi die Tür ist ein Flaschenhals. Deswegen, es kann immer nur einer Tropf rein. Und so einen Flaschenhals haben wir eben auch, wenn es darum geht, räumliche Informationen zu verarbeiten oder Flashback. Es geht nicht beides. Die beiden stören sich, also sie machen eine Interferenz, die beiden. Und das ist die erste Grundlage, dass wir sagen, hey, die Gebiete, die Flashbacks machen und die Gebiete, die man braucht, um sich räumlich zu orientieren, das schließt sich aus. Wie wäre es, wenn wir versuchen, Flashbacks zu blockieren, indem wir die Leute dazu bringen, sich räumlich zu orientieren? Ja? Flashback kommt, stopp mal, stell dir mal vor, das und das, dass du dich im Raum drehst. Das könnte doch helfen, Flashbacks zu reduzieren. Okay, wir tun das mal in unsere Warteschleife und sagen, spannender Gedanke, gucken wir mal, was wir damit machen können. Denn ein zweiter Gedanke, und das ist die, glaube ich, schwierigste Folie des Abends, aber auch die werde ich erklären. Ein zweiter Gedanke ist der, dass unser Gedächtnis keinesfalls einfach nur so eine Art Schublade ist oder ein Schuhkarton, wo ich irgendwelche Zettelchen reinwerfe, Schuhkarton zu, bleibt da für viele Jahre, Schuhkarton auf, Zettel raus, wie damals. Unser Gedächtnis hat alle möglichen Fehler etc., ist aber vor allem nicht so fix, wie man früher dachte. Früher dachte man, jetzt muss ich eine Pointe benutzen hier, Früher dachte man tatsächlich, nur vereinfacht gesagt, irgendwas passiert, das wird dann sozusagen eingespeichert und dann wird es, man sagt, konsolidiert, also verfestigt und ist dann eine fixe Gedanke, eine fixierte Erinnerung und Schluss ist, dachte man früher. Seit mittlerweile auch dann auch Jahrzehnten weiß man aber, dass wenn ich diese Erinnerung wieder aus dem Schuhkarton raushole, sie also reaktiviere, sie für kurze Zeit wieder labil, also sozusagen verformbar ist. Also ich hole den Zettel aus dem Schuhkarton raus und der Zettel ist aber, wenn ich dann darüber spreche, über die Erinnerung von damals, verformbar. Ich kann darin rumkritzeln, ich kann rumradieren, rumkritzeln, Textmarker etc. Ich kann diesen Zettel verändern und kann ihn dann unter Umständen verändert wieder in den Karton zurücklegen. Das ist dann hier ein Update. Das heißt, wenn ich beim Abruf, es wird labilisiert, dann kommt irgendwas Neues, dann wird es als Update verändert rückgespeichert. Es kann auch einfach so bleiben und dann quasi dann noch stabiler werden. Oder es kann auch immer schief gehen. Aber was uns speziell interessiert, ist die Tatsache, dass etwas Fixiertes, indem ich es hervorkrame, wackelig wird und über eine neue Erfahrung ein Update erfährt. Und jetzt werden Sie sagen, ja klar, so logisch, was ist das? Das ist doch klar. Das ist auch die Grundlage von Psychotherapie. Psychotherapie heißt ja auch, dass der Patient was erzählt, Therapeutin spricht darüber, diskutiert und dann Patient geht raus und sagt sich, ja, stimmt eigentlich. Ich glaube, so schlimm war das alles gar nicht, einfach gesagt. Ja? Also wir müssen die Fähigkeit haben, unsere Zettel im Schuhkarton einem Update zu unterziehen, weil natürlich sich die Umwelt ändert. Ja? Feuerwehrautos sind nicht gefährlich. Ja, ich muss es umlernen. Und dieses Update, das müssen wir können. Sonst wären die ersten Erinnerungen als Baby, als Kleinkind fixiert und gut ist. Nein, wir müssen dauernd lernen, was Sie hier sozusagen hier hören. Sie hatten vielleicht Vorwissen von Traumafolgestörungen. Sie bekommen durch mich hoffentlich ein Update. Sie werden heute Abend sagen, hey, ich habe da meine Zettel Traumafolgestörung verändert, angepasst, aktualisiert. Ja, das brauchen wir alle. So, und diese beiden Gedanken führen nämlich dann auch, nämlich dieses, das Räumliche und der Flashback schließen sich aus und auch Fixiertes kann man verändern, führen eben auch zu den therapeutischen Ansätzen von uns. Zunächst einmal kann man sich überlegen, dass wenn es frisch geschieht, schon am Anfang diesen Prozess der Konsolidierung stört, man präventiv werden kann, auf dass es gar nicht erst in den Schuhkarton reinkommt. Und das andere ist, dass, okay, es ist schon vorbei, quasi das Kind ist in den Brunnen gefallen, aber wenn ich ihn wieder reaktivieren lasse, könnte ich hier das stören, therapeutisch, um dann ein Update zu machen. Präventiv oder therapeutisch, das sind die beiden Möglichkeiten zeitlich, die wir haben, um da etwas an den Erinnerungen zu ändern. Denn unterm Strich ist eine Traumafolgestörung, wenn man es mal ganz nüchtern betrachtet, nichts anderes als eine Gedächtnisstörung. Denn so schlimm es auch war, ist er vorbei. Es ist vorbei. Ich bin jetzt in Sicherheit. Es lässt mich ja die Erinnerung nicht mehr los. Das ist das Problem ja. Und das ist deswegen auch der Grund, warum wir sagen, wenn wir die Erinnerung verändern können, hätten wir eine Chance, da was zu verbessern. Die Frage ist, welcher Task, welche Aufgabe soll es denn sein, um das räumliche Denken möglichst anzuregen? Und da sind wir, ich bin selber quasi in den 80er Jahren Kind gewesen und habe da sehr viel gespielt und unter anderem auch auf dem Gameboy das tolle Spiel Tetris gespielt. Und genau das haben wir auch verwendet für unsere Forschung. Das ist mittlerweile farbig und es gibt es auf dem Tablet und sonst was hier alles total schick. Aber das Grundprinzip des Spiels Tetris ist wie eh und je, nämlich es fallen von oben, schauen Sie mal hier, es fallen von oben so Blöcke runter und Sie können die verschieben und drehen und müssen unten möglichst konstante Linien bilden, damit diese sozusagen abgebaut werden. Also wenn der Turm bis nach oben geht, haben Sie verloren. Sie müssen also quasi unter ziemlichem Zeitdruck die Dinger drehen und schieben und sonst was hier. Sie merken, das ist so, wer von Ihnen schon mal für den Sommerurlaub gepackt hat, weiß, was ich meine. Das ist sozusagen hier so, also quasi im Kombi packen oder Kofferraum packen. Ja? Also man muss optimieren Und man muss vor allem auch sehr gut räumlich denken können. Und genau das ist das, was wir eben wollen. Ich sag mal so, vereinfacht gesagt, Tetris spielen und ein Flashback haben, geht gar nicht. Tetris ist so heftig visuospatial, dass es jegliche Form von Flashback sozusagen im Keim erstickt. Und das ist eben die Grundlage der Arbeit. Vorarbeiten gab es von meiner Kollegin Emily Holmes. Die hat in Cambridge da sehr viel zu gemacht. Die habe ich auch dann quasi angesprochen zum Thema. Und die hat etwas gemacht mit Menschen, mit gesunden Menschen. Die haben einen schlimmen Film gesehen, mit schlimmen Szenen, ne? Also einen Film gesehen. Und die eine Gruppe hat dann direkt danach Tetris gespielt und die andere hat nichts danach gemacht. Und in der Woche nach dem Film haben die viel weniger spontane Flashbacks gehabt als die. Ja? Also Horrorfilm, nichts machen, 3 Flashbacks. Horrorfilm, Tetris, nur 1 Flashback. Prävention. Ja? Also wenn Sie das nächste Mal hier aus dem Kino rauskommen und denken, oh Gott, Katastrophenfilm, kurze Runde Tetris spielen und dann werden Sie daran weniger denken müssen. Ja? Ganz, also hier, Praxistipp. Was wir gemacht haben in Bochum, weil ich als Arzt, als Kliniker bin nicht so sehr an der Prävention interessiert, weil wir haben ja die Patienten, die das schon haben. Das heißt, ich bin mehr interessiert an der Idee, zu behandeln traumatische Ereignisse, die in der Vergangenheit liegen. Wir haben an gesunden Menschen, 90 Stück, haben wir etwas versucht. Wir haben diesen gesunden Menschen auch diesen Horrorfilm, den Traumafilm gezeigt, ja, und haben aber sie dann 3 Tage lang aufschreiben lassen, mit Strichliste, wie oft habt ihr innere Bilder von dem Film? Nochmal ins Labor zu uns. Die einen wurden an den Film erinnert, spielten Tetris. Die anderen erinnert und spielten ein Quizspiel. Und die anderen erinnert und sozusagen haben nichts gemacht. Und dann wieder 3 Tage Tagebuch. Und was rauskommt, vereinfacht gesagt, ist, dass die nur erinnert wurden und nichts gemacht hatten, hatten viel mehr Flashbacks in den 3 Tagen als die mit dem Quizspiel und noch mehr als die mit dem Tetris. Das heißt, das war zwar ablenken und gut, aber es war nicht so toll wie Tetris. Das heißt also, der Effekt, dass Tetris führt, dass man weniger Flashbacks hat, der geht auch 3 Tage später, wenn man es vorher natürlich wieder reaktiviert. Also die Idee der Störung dieses Updates. Ja? Erinnere dich an den Film, und jetzt kommt Tetris. Und diese Arbeit war sehr wichtig, haben wir auch sehr schön veröffentlicht, weil diese Arbeit natürlich auch die Grundlage ist, hey, es kann auch bei Patienten klappen. Denn es kann auch mit einem Abstand, 3 Tage nur, aber wenn es in 3 Tagen geht, geht es auch in 3 Wochen oder 3 Jahren. Das geht ums Prinzip sozusagen. Ja? Und wir haben das dementsprechend auch gemacht in der Studie, die wir jetzt auch veröffentlicht haben, an Patienten bei uns in der Klinik mit posttraumatische Belastungsstörung, PTBS, und zwar also auch vom heftigeren Typ, also auch Patienten, die wirklich mehrfach schlimme Dinge erlebt haben, und haben da eine neue Therapie entwickelt, die sie folgendermaßen aufbaut. Zunächst einmal haben die Patienten schlicht und einfach auf einem weißen Blatt Papier mit einem Stift das traumatische Ereignis aufgeschrieben. Ja, haben einfach hier, zum Beispiel da so in Mikkel Kampfszenen, haben da einfach aufgeschrieben, was sie erlebt haben. Ja? Raus damit. Dieser Zettel wurde anschließend geschreddert, hat auch keiner gelesen. Wirklich nur für sich selbst aufschreiben, geschreddert. Das ist die Reaktivierung. Ja? Das wieder hochholen. Aufschreiben und schreddern. Und danach haben die schlicht und einfach Tetris auf dem Tablet gespielt. Kein Reden, keine Diskussion, kein Oh, sie Arme, einfach nur schreiben, schreddern, Tetris. Für 25 Minuten. Und was dann passiert, ist, dass dann so ein Flashback von so einer Kriegsszene zum Beispiel, so ein Flashback dann während des Tetris-Spielens zunehmend immer mehr in den Hintergrund gedrängt wurde. Und das, was wir rausfinden wollten, was auch rauskam, ist eben, dass die Leute genau von der Szene, die sie aufgeschrieben haben, weniger Flashbacks haben. Ja, nicht, dass es den Instant besser geht, sondern sie ganz spezifisch eben weniger Flashbacks von dem, was sie aufgeschrieben haben. Und die Studie sieht so aus, dass die waren bei uns zum Beispiel 8 Wochen in Therapie stationär und die haben dann am Anfang erst einmal hier nur einfach Strichliste gehabt, wie viele Flashbacks haben die. Und ab der Woche 3 zum Beispiel, die Szene Nummer 1, aufgeschrieben plus Tetris. Nächste Szene, aufgeschrieben, Tetris. Und quasi immer sequenziell von Woche zu Woche, jede Woche eine andere Szene, die sie haben, die haben oft mehrere Flashbacks, jede Woche eine andere Szene, einfach aufgeschrieben und Tetris. Eben kein Reden dazwischen. Warum kein Reden? Weil wir eben wollen, dass es später ja auch digital geht, ohne uns Therapeuten. Ja? Deswegen wirklich bewusst weg vom Mensch, weg quasi vom Kontakt, der teuer ist und selten ist. Ja? So. Und dieses Wichtige ist diese Idee, dass die Menschen wirklich Stück um Stück verschiedene Szenen haben, ist interessant, weil damit auch spezifische Effekte sichtbar sein könnten. Und ich gebe Ihnen jetzt als Beispiel eine Patientin, die war von mir aus, die war jetzt 5 Wochen da und hatte 2 verschiedene Szenen. Die Kreuz- und die Kreisszene. Einfach so. Ne? Und hier ist die Häufigkeit. Die hatte zum Beispiel von beiden Szenen in der ersten Woche, hatte die jeweils 7 Mal ein Flashback, also in der Woche 7 Mal ein Flashback. Und geht eben über die Woche hier so. Die Kreuzszene hat sich hier gemacht und Sie sehen, die ging nochmal ganz kurz hoch und ging danach runter und war viel sehr, eben null. Die Kreisszene kam eine Woche später und Sie sehen, dementsprechend auch eine Woche später ging es runter. Ja, also quasi hier und hier eben ganz spezifisch versetzt, weil es ja auch eine Woche später erst dran war. Nicht, den ging es instant, weil wenn man hier guckt, ja klar, der ging es besser. Aber der Punkt ist eben, das Spezifische, das ist das Interessante, das ist eben wirklich erst Kreuz und dann Kreis. Oder eine andere Patientin, die hatte 3 verschiedene Szenen, Kreuz, Kreis und Stern. Und da sieht man auch hier, Kreuz zum Beispiel ging zuerst runter, der Kreis kam danach und Stern, sehen Sie mal hier, danach. Ja? Also quasi hier diese 3 Abfälle so gestaffelt versetzt, wie auch das erfolgte. Also ganz spezifisch. Und wir sprechen hier von, Sie sehen ja hier, hatte sie 10 Mal in der Woche bis hin zu 0 Mal die Woche. Also man kann sagen, diese Szene, einmal aufschreiben, Tetris, war weg. Ja? Und das ist natürlich auch ein Ergebnis, das uns sehr auch gefallen, beeindruckt hat. Und insgesamt, ich sagte ja 50-50, insgesamt, wir hatten aber bei 20 Patientinnen und Patienten 16, bei denen es geholfen hat. Das sind 3/4. Und vor allem eben genau nach Intervention, nach der Therapie. Und zum Vergleich, es gab auch Szenen, die nie bearbeitet wurden. Und diese Szenen zum Beispiel, die waren im Endeffekt, haben die sich nur um 11%, also quasi geringfügig verbessert, unspezifisch. Ja? Aber wirklich, die Idee ist die der Spezifität. Und das waren ja nur 20 Leute. Und was aktuell in Bochum läuft, ist eine Studie, eine größere Studie, in der wir mehr Menschen haben wollen, mehr Patienten haben wollen und vor allem auch eine Kontrollbedingung, zu gucken, ob das auch sozusagen einer Kontrolle standhält. Ja? Aber wir waren natürlich da sehr, sehr glücklich mit diesem Ergebnis, weil das, wenn es wirklich sich bestätigen sollte, könnten wir ja im Endeffekt, und das ist sozusagen die Idee dahinter, wenn es klappen würde, können wir sowohl über die Digitalisierung des Ganzen es nicht nur kostengünstig einer breiteren Menge zur Verfügung stellen, sondern wir könnten eben vor allem auch, weil wir neurowissenschaftlich Konsolidierung, dieser Notizblock etc., könnten wir ganz gezielt Leuten helfen, eben in einer Präzisionsmedizin die Flashbacks zu verringern und damit einfach, ja, unter Umständen vielen Menschen quasi gewissermaßen kostenlos und einfach auch helfen könnten, etwas mehr Alltags- und Lebensqualität zu haben. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Jetzt dürfen Sie gerne Fragen stellen.